Ich habe damals Tantra für mich entdeckt, weil ich auf der Suche nach mehr Liebe in meinem Leben war.
Brandenburg.
Es hat sich angefühlt, als würde ich in einem Porno stehen. Es war so verrückt.
Lass uns über Sex reden.
Es war eine Kuschelparty, aber im Darkroom wurde hart gefickt.
Ich glaube, dass Online-Dating für viele Menschen ein Weg ist, Einsamkeit zu entkommen. Aber ich glaube nicht, dass es für die meisten funktioniert.
Also wir sind ja offiziell Sexarbeiter. Das ist einfach ein stigmatisiertes Berufsfeld. Also es ist das älteste Gewerbe der Welt, ziemlich sicher, aber stigmatisiert.
Der Zusammenhang Behinderung und Sexualität in der Gesellschaft, der wird gar nicht gemacht. Wenn Sie Menschen mit körperlichen Einschränkungen auf der Straße sehen oder kennenlernen oder so, kommen gar nicht auf die Idee, dass Menschen mit körperlichen Einschränkungen sexuelle Wesen sind.
Es gibt wenig Privateres und Intimeres als Sex, aber manche Menschen brauchen Hilfe dabei, zum Beispiel, weil sie eine geistige oder körperliche Behinderung haben. So wie Marcel Mühlenhaupt, den wir gerade gehört haben. Er wohnt am Stadtrand von Berlin und sitzt im Rollstuhl. Bei der Geburt hat sich die Nabelschnur um seinen Hals gelegt und durch den Sauerstoffmangel leidet er seitdem unter Spastiken und ist außerdem auch schwerhörig. In seiner Kindheit hat die Behinderung noch nicht so eine große Rolle gespielt. Die Probleme kamen erst später.
Die Probleme mit der körperlichen Einschränkung und so, die kamen erst in der Pubertät eigentlich. In der Pubertät spielt ja sehr viel eine Rolle, das Äußerliche, wie du aussiehst und so weiter. Und dass wenn du natürlich ein Handicap hast, eine körperliche Einschränkung, das wird von deinem Gegenüber nicht so toll gefunden oder toll wahrgenommen. Und im Zusammenhang mit der Sexualität war das sehr schwierig.
Marcel will trotz der Schwierigkeiten ein erfülltes Sexualleben haben. Als erwachsener Mann sucht er in seiner Umgebung nach Angeboten. Er geht zu Tantra-Workshops. Schließlich stößt er auf das Thema Sexualbegleitung und auf Pamina. Pamina wohnt in Barnim in Brandenburg. Sie ist seit 3 Jahren Sexualbegleiterin. Ich habe sie zusammen mit ihrem Kollegen Tameo getroffen. Einer von sehr wenigen Männern, die diesen Beruf ausüben. Pamina und Tameo heißen nicht wirklich so. Sie benutzen diese Namen im beruflichen Kontext. Pamina selbst beschreibt die Sexualbegleitung so.
Für mich bedeutet es, dass es Treffen sind, die offen sind für Nähe und Sexualität, die für Menschen mit Assistenzbedarf ausgerichtet sind oder anderen Menschen, denen der Zugang zur Sexualität erschwert ist. Das ist dann sehr individuell, weshalb da die Anfragen kommen.
Sexualbegleiter bieten also sexuelle Dienstleistungen an für Menschen mit Einschränkungen. Pamina und Tameo haben die Ausbildung zur Sexualbegleitung beim Institut zur Selbstbestimmung Behinderter im niedersächsischen Trebel gemacht. Eine geschützte Berufsbezeichnung ist es aber nicht. Formal fällt die Tätigkeit unter Sexarbeit. Warum Menschen sich eine Sexualbegleitung wünschen oder brauchen, kann viele Gründe haben, sagt Paminas Kollege Tameo.
Es sind ja ganz unterschiedliche Bereiche, aus denen die Menschen kommen, die Sexualbegleitung wahrnehmen. Zum einen kann das eben an einem schlechten Selbst- oder einem negativen Selbstwertgefühl liegen nach einem Unfall, die jetzt eine anhaltende körperliche Einschränkung nach sich zieht. Dann, wenn jetzt jemand zum Beispiel Zeit seines Lebens bei seinen Eltern gelebt hat und durch seine Sozialisation eben in der Kindheit kategorisch ausschließt, dass Sexualität irgendwie überhaupt eine Möglichkeit für ihn ist, aber dann eben doch merkt, dass dieses Bedürfnis da ist und man eben Probleme hat, das für sich zu erschließen.
Viele berichten auch, dass die Partnersuche sich ziemlich schwierig gestaltet, dass da schon wirklich alles Mögliche probiert wurde. Es gibt ja auch Apps und Online-Dating explizit für Menschen mit einer Einschränkung, aber habe ich bisher noch nicht so positive Resultate oder Resonanzen von mitbekommen, ja.
Was genau bei einem Treffen geschieht, ist sehr individuell und hängt auch von den Erfahrungen der Personen ab.
Naja, ist halt auch das Ding, dass halt viele Menschen schon seit teilweise Jahrzehnten oder überhaupt noch gar keine Sexualität erfahren konnten in ihrem Leben, auch wenn sie schon älter sind. Und das natürlich dann nicht so ist, dass es gleich aufs Ganze geht, sondern da erstmal ein ganz langsames Vertrauen aufbauen, sich rantasten, das Bedürfnis ist, was im Vordergrund steht.
Also das ist ganz stark abhängig von den persönlichen Erfahrungen der einzelnen Personen. Wenn jetzt jemand schon irgendwie Pornos geguckt hat und sich daran dann selbst befriedigt hat, dann ist und bedeutet das die ganze Grundlage seiner Vorstellung von Sexualität. Dann trifft man sich quasi mit jemandem und die Person redet dann quasi darüber, aber hat auch gar nicht so den persönlichen Zugang dazu, zu diesem, wie funktioniert das jetzt miteinander? Ich weiß gar nicht, wie ich mich darin fühlen soll, so ungefähr. Und dann geht's eben darum, hey, was wollen wir machen? Was wünschst du dir? Das sind meine Grenzen. Womit würdest du dich nicht wohlfühlen? Und in den allermeisten Fällen ist es dann eben nicht so, dass es direkt quasi um sexuelle Handlungen geht, penetrativen Sex oder dergleichen, sondern wirklich Nähe erfahrbar zu machen, indem man sich berührt, streichelt und dann eben in Regionen vorstößt, die vielleicht intimer sind. Und das Wichtigste dabei ist dann eben Konsens, ne? Also dass man über seine Wünsche und Grenzen im permanenten Austausch steht mit seinem Gegenüber. Und so können dann wirklich schöne Erfahrungen entstehen und auch eine persönliche Entwicklung.
Ganz großes Thema bei der Sexualbegleitung ist Kommunikation über Bedürfnisse, Wünsche und Grenzen. Dafür braucht es teilweise ganz eigene Wege, zum Beispiel, weil wegen einer geistigen oder körperlichen Behinderung die verbale Kommunikation nicht so gut funktioniert.
Ja, man liest eben die komplette Situation. Wie fühlt sich die Person? Fühlt sie sich wohl? Fühlt sie sich wohl damit, dass wir uns an der Hand halten?
Wie ist die Körpersprache? Geht sie vor oder zurück?
Genau, ist sie eher defensiv oder aktiv? Kommunikation findet auf jeden Fall auf vielen verschiedenen Ebenen statt und nicht nur verbal.
Also man kann ja auch einen gemeinsamen Konsens finden durch Gesten beispielsweise. Menschen, die nicht verbal kommunizieren können, da wissen entweder die Person selber oder die Betreuungsperson, wie man das machen kann, die Grenzen zu erfragen und abzustecken. Das kann durch eine Handbewegung, durch ein Zwinkern, durch sonst was sein. Sprachcomputer gibt es ja auch. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man diesen Rahmen erstmal schaffen kann. Und ich finde es auch wichtig zu betonen, dass das auf jeden Fall kein Grund sein sollte, dass man sagt, okay, dann kann die Person gar keine Sexualität erleben.
Natürlich kommt es trotzdem ab und zu herausfordernden Momenten.
Also es ist mir schon passiert, dass eine Person irgendwie zu stürmisch war und dass man dann erstmal schaut so, hey, immer mit der Ruhe. Aber andersherum, wenn ich mir unsicher bin, also das ist mir bisher noch nicht passiert, aber wenn ich mir unsicher wäre, ist das überhaupt das, was diese Person möchte und nicht aus der Kommunikation mit dieser Person nicht klar hervorgeht, dass da ein Wunsch nach Sexualität besteht, dann ist das auch keine Möglichkeit.
Nee, ja. A maybe is a no.
A maybe so is a no, ja, ja, so ungefähr.
Auch Pamina und Tameo haben Grenzen, die ihnen wichtig sind.
Also ich schließe erstmal nichts aus in der Zeit. Ich biete auch penetrativen Sex an, vorausgesetzt alles ist unter Safe and Sex Standards. Meine einzige Grenze, die ich wirklich immer ziehe, ist, dass ich nicht küsse, auf den Mund zumindest, oder nicht geküsst werden möchte. Küssen am Hals oder so ist okay, aber das ist was ich nicht mache, was ja auch immer natürlich eigentlich ein Wunsch ist, der da ist. Und deswegen ist es vielleicht auch wichtig, das dann im Vorhinein zu sagen, dass man sich darauf einstellen kann, was möglich ist und was nicht.
Tameos Grenzen betreffen eher die emotionale Ebene der Sexualbegleitung.
In meiner Erfahrung war es bisher auch einige Male so, dass Menschen sich eine tiefergehende persönliche Verbindung wünschen. In Anbetracht dessen, dass ich meine persönlichen Grenzen darlege, dass ich keine exklusive Beziehung mit jemandem führe, aber in der Zeit, in der ich da bin, für meine Klienten da bin, entstehen da eben auch
Surrogatpartnerschaften.
Da eben auch Partnerschaften, die so gewisse Rituale beinhalten und Umgangsformen miteinander. Dass das Ganze eben auch in dem Wissen, dass das Ganze auf beruflicher Ebene stattfindet, auch, ja, man könnte fast sagen, also für, dass das eben auch im Bereich von persönlicher Beziehung eben und einem Wunsch nach einer gewissen Romantisierung auch. Also Romantisierung möchte ich eigentlich nicht sagen, sondern.
Aber man baut nichtsdestotrotz eine Verbindung auf. Ja. Man sieht sich manchmal dann regelmäßig, also auch einmal im Monat oder so. Natürlich entsteht da Vertrauen, entsteht da eine gemeinsame Ebene, die neu ist.
Ja, genau. Häufig entsteht eben so eine Regelmäßigkeit.
Auch Marcel trifft sich regelmäßig mit Pamina. Zweimal im Monat kommt sie zu ihm nach Hause. Dass diese Treffen so regelmäßig stattfinden, ist ihm sehr wichtig.
Es ist eigentlich schwer, in Worten zu fassen, weil das so ganz sensible Sachen sind. Das so, es geht eigentlich mehr ums Fühlen. Das zu fühlen, das bewusster wahrzunehmen, was man ja auch im Tantra lernt. Aber das ist, Tantra hatte ja immer nur so ein Seminar, das geht nur Wochenende oder maximal eine Woche und dann ist es vorbei. Und dann ist es wie beim Sport. man muss immer üben und das verfeinern und rauskriegen, wie man das anders machen kann oder wie das besser ist. Und nicht nur in den Bewegungen, auch in der Gefühlswahrnehmung.
Bevor Marcel auf die Sexualbegleitung gestoßen ist, hat er auch schon Erfahrungen mit Sexarbeitern ohne diesen Hintergrund der Sexualbegleitung gemacht.
Bei Prostituierten ist es ja so, die sehen ihren Auftrag darin, den Kunden zu befriedigen, also sexuell zu befriedigen. Und bei Sexualbegleitung geht es nicht darum, jetzt eine sexuelle Befriedigung zu erwirken, ja, als Dienstleistung, sondern da geht es darum, das therapeutisch zu unterstützen, den Menschen mit körperlichen Einschränkungen, dass er seine Erfahrungen sich selbst erleben kann und die Erfahrung machen kann, wie er sich selbst als sexuelles Wesen wahrnehmen kann, möchte, will, auch Sachen ausprobieren kann, sagen, nee, das gefällt mir nicht, das will ich lieber so haben oder ich will was anderes machen oder was ausprobieren. Und das machen Prostituierte nicht. Ja, die fragen auch nicht. Aber gut, es gibt weniger auch, aber da gibt es keine wirklich therapeutische Fragen. Auch das Thema gewaltfreie Berührungen zum Beispiel. Ne? Das lernen Prostituierte nicht. Ne?
Pamina und Tamio haben kein Problem damit, sich selbst als Sexarbeiter zu bezeichnen.
Also ich persönlich habe kein Problem damit zu sagen, mein Beruf zählt zu Sexarbeit. Ich würde auch gar nicht so einen großen Unterschied ziehen, weil ich denke, eine professionelle Escort kann sicherlich auch super Sexualassistenz leisten, wenn sie bereit ist, sich auf die Person einzulassen.
Machen viele sicher.
Aber andersrum ist irgendwo ja auch das Bedürfnis anscheinend da, ein zugeschnittenes Angebot in Anführungszeichen zu haben mit einer gewissen Achtsamkeit und Vorkenntnis halt auch, die man mitbringt. Genau.
Also ich persönlich möchte mich nicht davon abgrenzen, Sexarbeiter zu sein. Ich bin Sexarbeiter und meine Arbeit ist Sexualbegleitung. Das umfasst vieles andere in einem viel größeren Rahmen als jetzt eine sexuelle Dienstleistung im klassischen Sinne. Aber ich möchte mich absolut nicht davon abgrenzen, Sexarbeiter zu sein.
Gleichzeitig ist die Arbeit für die beiden aber viel mehr als nur eine sexuelle Dienstleistung.
Also erstmal habe ich es bisher bei meinen Klienten und Klientinnen so erlebt, dass die Dankbarkeit, also die ich unmittelbar spüre, während wir diese Erfahrung gemeinsam machen, so enorm groß ist, also dass ich da manchmal wirklich fast anfangen muss zu weinen, sag ich mal. Also das ist so intensiv. Aus diesem positiven Erlebnis heraus schöpfen die Menschen so viel Stärke in ihrem Selbstwert und in ihrer Ansicht auf sich selber als Person, dass da total viel in Bewegung gerät. So, möchte ich vielleicht einen Partner haben oder so, oder will ich mal Dating ausprobieren oder sowas. Also das stößt einfach sowas an, was in Bewegung gerät, ja. Und was vorher still in der Ecke lag ungefähr so und unter den Teppich gekehrt wurde. Und das ist einfach das, was mich persönlich irgendwie am meisten bereichert, sag ich mal, in der Arbeit oder was mir das Gefühl gegeben hat, so hey, das ist das, was ich machen will, so.
Ja, ist bei mir auf jeden Fall auch so. Dieses Gefühl, wenn man rausgeht oder auch während eines Treffens, dass es so unglaublich wertvoll ist für die Person, der man das gerade anbietet. Aber auch der Schmerz, der damit verbunden war, all die Jahre das nicht zu haben, das kommt da ja auch hoch. Und all das gepaart und zu spüren, man trägt gerade dazu bei, das überhaupt zu ermöglichen, das gibt mir auch ganz viel Kraft in meiner Arbeit auf jeden Fall. Oder die Wertschätzung, die man dann vielleicht nicht so vom Außen bekommt oder so.
Auch für Marcel geht es bei der Sexualbegleitung um viel mehr als nur um Sex. Für ihn ist das eher wie eine Therapie.
Wenn jetzt die Sexualbegleitung oder Pamina auf mich zugeht oder mit mir zusammen ist, ich muss nichts erklären. Das ist völlig natürlich, das ist völlig normal. Und das ist unheimlich wichtig, diese Erfahrung zu machen. Weil oft ist es so, wenn ich eine Frau kennenlerne und es entwickelt sich was, dass weil ja die anderen Frauen, die sind überhaupt keine Erfahrung oder weniger Erfahrung haben mit Menschen mit körperlichen Einschränkungen, bin ich dann oft derjenige, der dann auch ein bisschen leiden oder führen und sagen, ja, ist okay, so und so. Aber diese Erfahrung zu machen, dass jemand kommt und ich überhaupt nichts machen muss und nichts sagen muss, dass es eigentlich völlig natürlich ist. Ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, die, ich kann das nicht anders sagen, also Menschen, die keine körperlichen Einschränkungen haben, dass es da auch mehr im Konsens ist, das also natürlich zu empfinden.
Für ganz viele ist der Zugang zu Sexualbegleitung mit großen Hürden verbunden. Besonders gilt das auch für Menschen, die in Einrichtungen leben und auf die Unterstützung von Betreuungspersonal angewiesen sind. Aber auch dort tut sich was. Pamina und Tameo stellen sich regelmäßig in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung vor und nehmen dort auch Treffen wahr.
Es wird schon häufig auch darauf geachtet, dass das halt zu einer Uhrzeit ist, wo jetzt vielleicht nicht so viel Tabula Rasa herrscht, am besten halt vormittags oder wo gerade alle anderen beim Sport sind oder ähnlichen Freizeitbeschäftigungen, dass auch ein bisschen Ruhe herrscht. Weil ja auch diese Sorge da ist, dass man nicht die gewünschte Privatsphäre kriegt und gehört wird oder ähnliches und dadurch halt auch nicht zu der entsprechenden Entspannung kommt. Aber auch von der anderen Seite, dass die Einrichtungspflegekräfte natürlich auch nicht wollen, dass, mir wurde das mal so gesagt, jetzt wortwörtlich, dass ansonsten halt ein Aufstand in Anführungsstrichen entsteht, wenn mitbekommen wird, dass ich da war oder eine Sexualbegleitung da war, aber halt manche sich das nicht leisten können oder einfach nicht für jeden diese Möglichkeit besteht. Und das wissen die Leute vom Personal natürlich. Daher kann ich das auch verstehen, aber das ist auch einer der Gründe, weswegen es manchmal halt nicht möglich ist, das dann umzusetzen, die Sexualbegleitung vor Ort.
Genau. Eine andere große Hürde ist die Finanzierung. Pamina nimmt 150 Euro die Stunde. Tameo 160. Dazu kommen die Fahrtkosten und eine Fahrzeitpauschale. Und eventuell kommen auch noch Hotelkosten dazu. Eine generelle Übernahme durch die Krankenkassen gibt es nicht, auch wenn unter bestimmten Umständen ein Anspruch darauf besteht.
Also es gibt die Möglichkeit, über Teilhabegelder eine Finanzierung für Sexualbegleitung zu beantragen. Bisher ist das aber häufig erfolglos, wenn man das macht. Aber ich habe jetzt einen finanzierten Job, wo das durchgewunken wurde, auch ohne eine nachträgliche Klage oder so, wie das manchmal der Fall ist. Genau, aber das muss gut begründet sein, beispielsweise dadurch, dass man sagt, selbstverletzendes Verhalten verringert sich, Probleme im betreuten Wohnen verringern sich, besseres Selbstwertgefühl, geringer depressives Verhalten oder ähnliches kann ein Grund sein, der dann wirklich auch im großen Sinne Teilhabe bedeutet und auch einfach Menschenwürde. Ich würde mir aber wünschen, dass es eine einheitlichere Organisation gibt, quasi, woran man festmacht, wer eine Finanzierung kriegt.
Dass ich finde, es irgendwie sollte, selbstverständlicher ist vielleicht.
Naja, aber ich finde, es sollte nicht pauschal sein. Es sollte keine pauschale Finanzierung geben, weil damit würde man ja eine wiederholte Stigmatisierung irgendwie an den Tag legen, zu sagen, alle Menschen mit einer Einschränkung hätten da einen Mangel, ist ja nicht die Wahrheit, sondern zu schauen, wo ist der entsprechende Bedarf, wie kann er durch Sexualbegleitung verbessert werden und wie trägt das am Ende zu Teilhabe und einer Lebensverbesserung bei.
Auch Marcel wünscht sich einen besseren Zugang zur Sexualbegleitung. Vor allem für Menschen, die nicht so selbstständig sind wie er und sich nicht so einfach die Unterstützung selbst organisieren können oder vielleicht auch nicht bezahlen können.
Weil es gibt ja viele, die sind noch viel eingeschränkter als ich. Und die haben noch viel schwieriger mit, sage ich normal, oder überhaupt Kontakte, sexuelle Erlebnisse oder Kontakte zu knüpfen. Und für die ist das ein sehr gutes Spielfeld, Übungsfeld, sich selbst auch kennenzulernen. Was will ich in meiner Sexualität? Wie fühle ich mich damit und so in diese Richtung, ne? Und deswegen finde ich es unheimlich wichtig, dass es sexuelle Begleitung gibt.
Es wird immer mehr über Sexualbegleitung gesprochen. Auch in einigen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung ist es kein Tabuthema mehr. Dennoch ist es immer noch ein sensibles Thema. Und das merkt Pamina auch in ihrem eigenen Umfeld.
Also hier in unserem privaten Umfeld, in unserem Freundeskreis, können wir offen darüber reden, würde ich sagen. Ich für meinen Teil weiß aber auch, wem ich es jetzt nicht erzählen kann oder will. Und jeder dann auch einfach ein bisschen diskreter mit um. Oder letztens wurde ich an der Supermarktkasse von dem hinter mir, sind wir kurz ins Gespräch gekommen und dann hat er gefragt, was ich arbeite. Dann sage ich natürlich auch, ja, tut mir leid, wir reden hier gerade seit einer Minute, kann ich nicht sagen. Oder das möchte ich gern für mich behalten. Ja, das
ist eben auch intim, ne?
Ist intim und ist dann vielleicht auch nicht immer der richtige Moment, um das Thema aufzumachen. Ja.
Also im persönlichen Lebensumfeld ist es für mich kein Thema, da offen drüber zu sprechen. Und auch innerhalb meiner Familie gehe ich offen damit um. Was ich erlebe, ist dann eben schon bei einzelnen Personen, auch in meiner Familie, eine gewisse Befangenheit, so allgemein zu dem Thema Sexualität. So, und dann einfach so eine Unfähigkeit, das darüber zu sprechen. Und das ist peinlich. So ein unausgesprochenes, das geht ja gar nicht, dass du sowas machst, so ungefähr. Also das
aber dann wird es meistens gar nicht angesprochen,
genau.
Das ist spannend.
Also dann spürt man nur so eine gewisse Spannung irgendwie, dass das nicht einfach ist, dass ich das gerade gesagt habe für die Person, mit der ich gerade spreche.
Marcel hat einen ganz ähnlichen Umgang mit dem Thema, bis jetzt.
Na, es ist so, im Moment ist es noch so, dass ich nur mit Leuten darüber rede, wo ich weiß, dass das dass kein Problem ist. Also jetzt hier bin ich öffentlich, ne, klar. Ich fange jetzt damit an, ist auch öffentlich, damit umzugehen. Und es gibt ja auch, wenn man es recherchiert bei anderen, es gibt positive und negative Reaktionen darauf. Ne?
Die Sexualbegleitung ermöglicht Marcel Natürlichkeit bei einem Thema, das für Menschen mit Einschränkungen häufig mit Unsicherheiten, Barrieren und manchmal auch Scham verbunden ist.
Das ist so eine wunderbare Erfahrung und es ist so schön. Und das hilft auch sehr, selber eine Natürlichkeit dazu zu entwickeln. Ich gehe sogar so weit, dass man eigentlich Sexualbegleitung auch mit Menschen ohne Behinderung zusammenarbeiten müsste, um dieses Feeling oder diese Barriere, die da ist, zu lockern, dass sie auch ein Gefühl dafür kriegen, dass Menschen mit körperlichen Einschränkungen auch ganz normale Menschen sind und Sexualität haben.
Ich habe damals Tantra für mich entdeckt, weil ich auf der Suche nach mehr Liebe in meinem Leben war.
Brandenburg.
Es hat sich angefühlt, als würde ich in einem Porno stehen. Es war so verrückt.
Lass uns über Sex reden.
Es war eine Kuschelparty, aber im Darkroom wurde hart gefickt.
Ich glaube, dass Online-Dating für viele Menschen ein Weg ist, Einsamkeit zu entkommen. Aber ich glaube nicht, dass es für die meisten funktioniert.
Also wir sind ja offiziell Sexarbeiter. Das ist einfach so ein stigmatisiertes Berufsfeld. Also es ist das älteste Gewerbe der Welt, ziemlich sicher, aber stigmatisiert.